Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Katrin Glas zu Gast. Sie ist Biologin und mit ihr spreche ich darüber, was die Spermienqualität mehr beeinflusst. Der Lebensstil oder die Gene. Liebe Katrin, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo, schön, dass wir uns unterhalten können.
Dann geht's direkt los. Es liegt ja nicht nur an der Spermienqualität, ob eine Schwangerschaft eintritt. Es gibt ja auch noch die Eizellqualität. Katrin, was ist denn aus deiner Erfahrung wichtiger oder ausschlaggebender?
Es ist gar nichts von beiden wichtiger. Wir brauchen beides für einen intakten Embryo, für eine gute Schwangerschaft. Es ist klar, die Eizellqualität ist entscheidend. Die Eizelle muss reif genug sein, um sich befruchten zu lassen. Sie muss eine gute Qualität haben, weil sie am Anfang die Grundlage für die Entwicklung des Embryos darstellt, also die Proteine, die Enzyme, den Lebensraum im Grunde für die ersten Teilungsschritte zur Verfügung stellt. Aber wir brauchen auch fähige Spermien und nicht nur ein Spermium, denn eine natürliche Befruchtung ist Teamarbeit. Das heißt, wir brauchen mehr als eins, wir brauchen viele aktive Spermien, die dann sich auf den Weg machen, die Eizelle zu befruchten.
Ja, im Biobuch ist das immer so dargestellt, eine Eizelle und dann kommt ein Spermium und es kommt zur Befruchtung. Jetzt hast du gesagt Teamarbeit, kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Also theoretisch letztlich ist es dann so, man braucht ein Spermium, was in die Eizelle eindringen kann. Aber es ist nicht so, dass die Eizelle kommt und völlig offen und bereit vorhanden ist, sondern die Eizelle ist in einer Art Wolke, in einer Zellwolke eingepackt, den Cumuluskomplex. Und wir brauchen viele Spermien, die außen an diesem Cumuluskomplex rumknabbern, also ihn abbauen, damit dann letztlich ein Spermium die Möglichkeit hat, die äußere Schicht der Eizelle zu durchdringen und tatsächlich die Eizelle zu befruchten.
Aha, das heißt also, wenn ihr im Labor eine IVF macht, dann kippt ihr auch nicht 10 Spermien auf die Eizelle, sondern wie viele ungefähr?
Also das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Volumen man die Eizelle inkubiert. Wir nutzen dann immer 1 Milliliter und dann braucht man 100.000 gut bewegliche Spermien für eine Eizelle.
Ja, okay, das sind viel, viel mehr als 10, ne? Das heißt, definitiv. Da muss das Ejakulat schon mit einer großen Menge an Spermien und es reicht ja auch nicht nur die Menge, sondern auch, wenn die Eizelle bearbeiten sollen, müssen das ja aktive, funktionierende sein.
Genau, sie müssen durchhalten. Für die natürliche Befruchtung reicht es nicht, wenn sie nur kurz beweglich sind. Es ist ein anstrengender Prozess, kann man sich vorstellen. Und dann brauchen sie eine gewisse Durchhaltefähigkeit.
Ja, ja, und wie lange brauchen die ungefähr dafür?
Es ist immer schwierig, wirklich zu beobachten, wie schnell der Prozess der Befruchtung eigentlich wirklich stattfindet. In der Regel geht man jetzt davon aus, dass der Zeitraum gar nicht so riesig ist, sondern tatsächlich auch im Minuten- oder im wenigen Stundenbereich sich aufhält. Wenn man aber überlegt, dass die natürliche Befruchtung im Körper einer Frau stattfindet, dann ist der Weg, den so ein Spermium zurücklegen muss, bis es tatsächlich die Eizelle erreicht, doch ziemlich lang. Also man muss durch den Zervixkanal, also den Muttermund, durch die Gebärmutter in den Eileiter, wo dann die Eizelle auf einem wartet. Und dieser Weg ist sehr weit und das schaffen nicht alle Spermien. Und deswegen produziert der Mann viel, viel mehr Spermien, als man tatsächlich bräuchte.
Ja, und super, jetzt sind wir ja auch bei den Spermien. Und damit Spermien das schaffen können, also sowohl den Schwimmweg als auch dann in groß genuger Zahl bei einer Eizelle ankommen, dann den Bearbeitungsprozess und letztlich das Eindringen eines Spermiums. Was beeinflusst mehr, ob, ich sag mal, ein Mann das liefern kann mit seinen Spermien, eher das, was er so genetisch mitbekommen hat oder der Lebensstil, wie er sich verhält?
Das ist wie alles immer eine Kombination. Fertilität kann man nicht nur auf einen Faktor reduzieren. Es ist natürlich so, dass die Gene immer das Potenzial, also die Basis liefern. Wie viel wird von Natur aus produziert? Wie gut sind die Vorläuferzellen? Wie gut findet die Spermienbildung statt? Dann gibt es den wesentlichen Komponente, ist das Hormonsystem. Also ohne hormonelle Regulation und die Ansteuerung von den Zellen, die tatsächlich Testosteron bilden und die Spermiogenese vorangreifen, würde das nicht funktionieren. Mhm. Und dann kommt der Lebensstil noch hinzu. Mittlerweile vermutet man, dass einfach nur 15-20% der Fertilitätseinschränkungen beim Mann wirklich auf eine genetische Ursache zurückgeht und dass der größere Teil eher erworbene Einschränkungen sind. Also alles Sachen, die in einem im Leben passieren können und auch der Lebensstil.
Mhm. Und jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über den Lebensstil und auch über diese erworbenen Einschränkungen. Ich glaube, bei erworbener Einschränkung würde man, oder ich denke als allererstes an sowas wie, jemand hat im Bodybuilding Testosteron genommen und hat sich seine Hormonachse kaputt gemacht. Aber mit erworben meinst du ja schon auch Sachen, die man jetzt nicht selber verantwortet hat, wie zum Beispiel eine Erkrankung, ne?
Genau, auch das meine ich. Es gibt zum Beispiel in der ganz, ganz frühen Kindheit oder wenn man auf die Welt kommt, Ereignisse wie Hodenhochstand. Also einfach ein Anlagefehler, dass der Hoden noch nicht in den Hodensack gewandert ist. Und das kann dazu führen, dass man später einfach ein eingeschränktes Spermiogramm hat. Es können aber auch Operationen, Eingriffe, Infektionen, Erkrankungen sein, die das Spermiogramm nachhaltig beeinflussen. Zum Beispiel auch eine Chemotherapie, die man in der frühen Jugend oder im jungen Erwachsenenalter erlebt hat.
Ja, genau. Das heißt, erworben können Sachen sein, für die man wirklich selber die Verantwortung hatte, weil man, ne, so wie bei Anabolika die Entscheidung getroffen hat, ich führe mir das zu. Aber mit erworben ist auch gemeint, Sachen, für die ich jetzt nicht letztlich selber die Verantwortung habe, weil ein junges Kind kann ja nichts dafür, ob es jetzt einen Hodenhochstand hat und die Hoden dann einfach, ne, wenn sie zu warm werden, dann ja in der Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind.
Genau so ist,
ne?
Es. Ja. Also erworben bedeutet nicht unweigerlich nur, was führe ich meinem Körper bewusst zu, sondern alles, was im Leben passiert, spielt eine Rolle.
Ja, okay. Und dann hast du gesagt, wahrscheinlich ist ein geringerer Teil von Einschränkungen genetisch bedingt. Gibt es denn, sag ich mal, ein Spermiengen?
Da, wenn es so einfach wäre, wenn wir das Fertilitätsgen hätten und sagen könnten, ja, wir untersuchen nur dieses eine Gen. Es ist wahrscheinlich viel, viel größerer Ausmaß, als man sich das denkt oder bis jetzt auch erforscht hat. Man weiß von einigen wenigen Genen konkret, was sie tun, also auch auf dem Y-Chromosom, also dieses Männlichkeitschromosom. Da gibt es eine spezielle Region, da kann man nachschauen, ob es da Auffälligkeiten gibt, DNA-Veränderungen, Brüche.
Ist das diese AZF-Region?
Genau, das ist diese AZF-Region, also Azoospermiefaktor. Und wenn dort eine Deletion, also ein Bruch vorliegt, dann ist das sehr, sehr häufig mit einer schweren Einschränkung der Spermienqualität verbunden. Aber es gibt auch Auffälligkeiten auf dem X-Chromosom oder auf Körperchromosomen, die dazu führen können, dass einfach die Spermienproduktion, die Beweglichkeit oder die Form beeinflusst ist.
Mhm. Ja, und du hast ja schon erklärt, dass es eben verschiedene Faktoren der Spermiogenese gibt. Einmal sozusagen wirklich, wie jetzt genetisch mein Körper programmiert ist, als Mann etwas zu tun. Und dann gibt es aber ja auch diese Hormonachse, die du erwähnt hast. Und auch die Hormonachse ist ja in Teilen in ihrer Funktionsweise genetisch programmiert. Und da wird es halt dann kompliziert, ne?
Genau so ist es. Also die Hormonachse ist ja nicht einfach Schalter an, Schalter aus. Auch da ist eine genetische Veranlagung vorhanden. Aber auch, wie wirken die Hormone an den Rezeptor? Wie hoch ist die Sensitivität? Wie gut ist die Bindungsfähigkeit? Wie viele Hormone werden eigentlich produziert und ausgeschüttet? Und ohne diese Ansteuerung der Hormone durch den Hypothalamus und die Hypophyse, also letztlich das Gehirn, funktioniert gar keine Testosteronbildung und gar keine Spermiogenese.
Ja, genau. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt denken, oh mein Gott, ist das kompliziert, der erste wichtige Schritt ist einfach mal ein Spermiogramm zu machen. Und wenn da alles okay ist, dann muss man sich auch diese anderen Faktoren wahrscheinlich nicht angucken. Und wenn man aber im Spermiogramm sieht, es ist zu wenig Menge oder zu wenig funktionale Spermien oder irgendeine Einschränkung, dann fängt man an, das zu erforschen, ne? Also von da ausgehend.
Ja, im Grunde ist es so. Man würde nicht bei einem unauffälligen Spermiogramm jetzt die große genetische Untersuchung und die Suche starten nach der Ursache. Aber es ist auch häufig so, dass selbst wenn wir Einschränkungen sehen, man immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil wirklich genetisch festlegen und untersuchen kann. Häufig findet man die Ursache gar nicht und kann ihn nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren.
Mhm. Und jetzt sprechen wir mal bei Umwelt oder Lebensstil oder dem, was wir eben auch als erworbene Einflussfaktoren besprochen haben. Da sprechen wir jetzt mal über den Teil, den man wirklich mit seinem Verhalten beeinflussen kann, ne? Also wir haben ja gesagt, sowas wie ein Hodenhochstand oder eine Mumpserkrankung, das ist ja nicht was, wo ich mit meinem Verhalten sage, hallo, einmal ne, Erkrankung bitte zu mir. Was, also mit Lebensstil ist ja dann, sind ja verschiedene Dinge gemeint. Gehört dazu auch sowas wie Sport, Kleidung, Radsport hört man oft. Wie ist da deine Ansicht dazu?
Also natürlich gehört genau auch das dazu. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle Profi-Radfahrer Fertilitätseinschränkungen haben oder keine Kinder haben können. Es ist schon so, dass jeder Mann unterschiedlich sensitiv auf verschiedene Lebensstile oder ja, Einflüsse reagieren kann. Und manche Effekte sind einfach nur von kurzer Dauer und es erholt sich alles gut wieder. Und manche Effekte können auch wirklich langfristig bleibenden Schaden hinterlassen. Ja, beim Radfahren, da geht man immer davon aus und sagt, ja, die mechanische Beanspruchung, vielleicht auch die enge Radlerhose, die eine Temperaturerhöhung im Hoden bewirkt. Diese Reibung, sicherlich führt das zu Stress im Gewebe, jetzt, wenn man es einfach ausdrücken möchte. Ja, es bilden sich, das nennt sich reaktive Sauerstoffspezies. Das sind wie kleine Radikale, die machen gern Unfug, wenn man sich das so vorstellen will. Und die greifen Zellstrukturen an, Enzyme, Proteine, aber auch die DNA. Und die können dazu führen, dass die Spermien, die im Grunde vorhanden sind, und Schaden davon tragen.
Ja, und das Wichtige ist, wenn man dir genau zuhört, dann sagst du können. Und du hast auch am Anfang gesagt, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, du hast gesagt, Männer sind unterschiedlich sensitiv. Und so in einem ganz stereotypen Bild von, wie ist ein Mann, da ist eben noch sehr stark verankert, so ein Mann ist stark, dem kann nichts was anhaben. Ne? Ich weiß, dass viele Menschen so nicht denken, aber es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, wie du gesagt hast, der männliche Körper ist dann unterschiedlich sensitiv und manche sind halt empfindlicher als andere. Und dann zu sagen, ja, aber mein Kollege aus dem Fahrradteam, der hat auch 3 Kinder und die Frau ist jedes Mal direkt schwanger geworden. Ja, kann sein. Und vielleicht ist es leider so, dass er das gut abkann. Und bei einem anderen Mann könnte es möglicherweise so sein, dass das Weglassen des Radsports dann dazu führt, dass sein Spermiogramm sich erholt. Stimmt das so ungefähr?
Genau so ist es. Also jeder von uns ist unterschiedlich, hat andere Grundvoraussetzungen, die er mitbringt und aber auch wirklich eine unterschiedliche Empfindsamkeit oder Anfälligkeit für gewisse Lebensbedingungen. Und das ist nichts Schlimmes und auch bei jedem Mann schwankt auch der Tagesbefund. Also auch nicht jeder Tag ist identisch. Und in der Regel ist das häufig zur normale Schwankung auch gar kein Problem. Das kann man gut tolerieren oder das kann sich gut wieder ausgleichen. Aber es gibt einfach auch Männer, bei denen es liegt vielleicht schon genetisch eine etwas niedrigere Spermienanzahl oder niedrige Beweglichkeit vor. Und dann können einzelne Lebensstile oder was ich konsumiere, was ich zu mir nehme, wie ich mich bewege, welchen Sport ich treibe, einen Einfluss darauf haben.
Jetzt hast du gesagt, was ich zu mir nehme, spielt die Ernährung eine Rolle?
Durchaus. Also es gibt verschiedene Studien, die tatsächlich immer wieder untersuchen und versuchen, einzelne Ernährungstypen tatsächlich näher zu beleuchten. Ich weiß, dass häufig vegetarische oder vegane Ernährung auch so ein bisschen im Fokus steht. Zum einen als, sie ist absolut ideal. Zum anderen, oh je, wir haben große Mangelsituationen. Ich glaube, an beiden ist ein bisschen was dran. Also man darf nichts im Extremen betreiben. Wir wissen von vielen Pflanzenarten, dass die tatsächlich Phytoöstrogene, also pflanzlich weiblich wirkende Hormone produzieren oder beinhalten. Und die können in unserem Körper das Hormongleichgewicht minimal beeinflussen. Und es gibt natürlich auch, wenn ich mich in einer Richtung extrem ernähre, das hat nichts mit vegan oder vegetarisch zu tun, sondern wenn ich immer nur das gleiche Produkt konsumiere.
Nur Pommes.
Dann komme ich unweigerlich in eine Mangelsituation. Und auch für die Fertilität ist eine ausgewogene Ernährung, eine gute Bilanz an Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen essentiell.
Mhm. Heißt das jetzt, ein Mann, der ein eingeschränktes Spermiogramm hat, könnte sagen, ich nehme erstmal keine Medikamente und ich probiere es mit der Ernährung? Oder was würdest du dazu sagen?
Ich finde, das ist nie eine schlechte Idee. Man weiß tatsächlich auch zum Beispiel im Hinblick auch auf Gewichtsreduktion, dass das durchaus die Fertilität positiv beeinflussen kann. Man sieht das so ein bisschen auch am Ejakulatvolumen, also an der Aktivität der Drüsen, was durchaus sehr wichtig ist. Aber auch, man kann das tatsächlich auch sehen an der Beweglichkeit von Spermien. Jetzt kann nicht jeder Mann eine Einschränkung, die ist ja auch immer unterschiedlich schwer, mit nur einer guten Ernährung ausgleichen und korrigieren.
Ja, genau. Und da muss man, glaube ich, dann wirklich gut auch in der Partnerschaft, wenn jetzt ein Mann und Frau zusammen diejenigen sind, die ihn hinkriegen wollen, gut gucken, in welchem Alter ist die Frau, welchen AMH hat die, wie viel Zeit hat man und was möchte man jetzt ausprobieren, damit man nicht in so eine Falle tappt, wo man denkt, okay, das Ziel ist jetzt irgendwie eine Gewichtsreduktion zu erreichen, Ernährungsumstellung, vielleicht braucht man dafür 2 Jahre, ne? Und dann tickt aber die Zeit vorbei, da muss man, glaube ich, gut gucken.
Genau so ist es. Und vor allem, wenn man dann wirklich diese Zeit investiert und dann wartet und vielleicht nach 2 Jahren die Werte doch nicht so ideal sind, wie man sich das erhofft hat, dann hat man einfach auch Zeit verloren. Und gerade bei der Frau ist das Alter und die Zeit häufig der Faktor, der wirklich limitierend ist.
Ja, genau. Ich habe die Frage ja auch so ein bisschen provokant gestellt, ne? Das heißt, so eine Entweder-Oder-Geschichte, Medikamente oder Ernährungsumstellung, das ist schon die falsche Frage, ne? Sondern die Frage ist, wie lange probiere ich was und wann fange ich an, was zu kombinieren und eben nicht so schwarz-weiß Entweder-Oder.
Genau so ist es. Also es empfiehlt sich generell auch für Kinderwunschpaare oder für Paare, die einfach planen, jetzt schwanger zu werden, grundsätzlich aufzupassen, wie sie sich ernähren oder ob sie jetzt rauchen oder das Rauchen vielleicht lieber einstellen. Denn das fördert immer, egal wie lange sie es versuchen und egal, ob Einschränkungen vorliegen oder nicht.
Ja, ja, und gerade beim Rauchen gibt es tolle neue Möglichkeiten. Wir haben ja seit ein paar Jahren im deutschen Gesundheitssystem die Apps auf Rezept und da kann man sich tatsächlich auch eine App verschreiben lassen, die beim Rauchstopp hilft. Das finde ich wirklich eine tolle Möglichkeit. Ich bin ja Psychotherapeutin und eine Psychotherapie kann man eben nicht anbieten ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur für das Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist leider im Leistungskatalog so nicht drin. Aber ne, für alle, die jetzt denken, oh, ich habe schon 10-mal versucht aufzuhören, ich habe es nie geschafft. Die Forschung zeigt auch, bei jedem Aufhörversuch werden Kompetenzen erworben, die letztendlich zum erfolgreichen Daueraufhören führen können. Also guckt nicht zurück und denkt, jeder Aufhörversuch war ein Misserfolg, sondern fragt euch, was habe ich dabei gelernt und was kann ich beim nächsten Aufhörversuch umsetzen.
Vielleicht ist auch Kinderwunsch ein guter Anreiz zu sagen, das ist unser Ziel, wir haben wirklich einen konkreten Wunsch, wir wollen das umsetzen, um dann einfach zu sagen, man reduziert das Rauchverhalten oder man hört komplett auf.
Ja, und wir wollen das ja gar nicht einfach erscheinen lassen. Das ist eine schwierige Lebensumstellung und das ist auch wichtig, das als schwierig anzuerkennen und nicht zu sagen, ja, wenn man einen Kinderwunsch hat, das muss doch einfach gehen. Also es ist halt trotzdem schwierig, weil das Nikotin eben eine stoffliche Sucht auslöst. Das ist ein Faktor und der andere Faktor ist, das gesamte Rauchverhalten ist ja dann in den Alltag integriert und jetzt von heute auf morgen Verhaltensmuster zu ändern, die man jahrelang gehabt hat. Also meinen Beruf würde es nicht geben, wenn Leute das einfach so sich ändern könnten.
Wir wollen auch nicht im Rahmen der Kinderwunschbehandlung irgendwie belehrend sein. Das sind alles Empfehlungen, die wir den Paaren einfach an die Hand geben. Also wenn man schon allein nur das Rauchen nimmt und überlegt, dass in einer Zigarette bis zu 7000 verschiedene Chemikalien sind, dann weiß man, dass diese Chemikalien im Grunde unserem Körper nicht gut tun können. Man sieht auch bei Rauchern, dass sie ja häufig so Durchblutungsstörungen auch in den Fingern haben, also so kleine Gefäße sich einfach zusetzen und die Durchblutung nicht mehr gut funktioniert. Und wenn man sich das überlegt, das passiert auch im Hoden. Also auch da ist die Durchblutung eingeschränkt, die Spermienbildung funktioniert nicht gut. Die Bewegung der Spermien, also das Schlagen des Spermienschwanzes, die ist sehr empfindlich, auch gegen Toxine und Umweltgifte. Und man kann wirklich nachweisen, dass wenn bei Rauchern das häufig auch die Beweglichkeit und auch die Anzahl der Spermien reduziert ist und selbst eine minimale Umstellung, eine Reduktion des Rauchens kann da vielleicht eine Besserung herbeiführen.
Ja, und ich nehme mal an, Passivrauchen ist wahrscheinlich nicht so gut erforscht, weil das sehr schwer zu erforschen ist, aber ich will es jetzt nur mal sagen, ne? Passivrauchen ist auch ein Faktor und jetzt haben wir ja die Legalisierung von Cannabis gehabt. Wie ist es mit Cannabis?
Also Cannabis wirkt ein bisschen anders. Also natürlich sind da auch wieder Giftstoffe drin, je nachdem, wie rein man es wahrscheinlich bezieht. Aber es ist auch so, dass Marihuana oder Cannabis einfach auch auf die Hormonachse wirken kann und dort das Gleichgewicht der Hormone instabil macht oder verändert und jede Schwankung, also ein Absinken des Testosteronspiegels beispielsweise, auch die Spermienbildung beeinflussen kann.
Ja, und jetzt nochmal zurück zum Anfang, ne? Da ist wahrscheinlich eben eine unterschiedliche Empfindsamkeit gegenüber dieser Einflüsse. Also auch da müssen wir wieder davor warnen, zu sagen, ja, ich habe aber einen Freund, der XY und der hat zwei Kinder und der kifft dauernd. Ja, das ist die Wahrheit, dass wenn das bei dem Typ so ist, dann ist es für den so. Das lässt aber keinen Rückschluss darauf zu, wie es jetzt bei der nächsten Person ist.
Genau, so ist es. Aber es heißt auch nicht, wenn man als junger Erwachsener einmal gekifft hat, dass dann die Fertilität das Leben lang beeinflusst ist. So ist es auch nicht. Aber es hängt immer davon ab, wie exzessiv konsumiere ich was, über welchen Zeitraum und macht es meinem Körper viel aus oder wenig. Das weiß man aber eigentlich nicht. Also man erfährt erst dann, ob irgendwas einen Schaden davongetragen hat oder ob es Einschränkungen gibt, wenn man tatsächlich zum Beispiel ein Spermiogramm macht. Und auch dann ist es schwierig, weil ich im Labor nicht sagen kann anhand der Werte, das liegt bestimmt daran, dass er früher viel geraucht oder gekifft hat. Aha. Das verraten mir die Spermien auch nicht.
Ja, du kannst in Anführungsstrichen nur beobachten, wie ist der Befund heute. Und dann, so wie wir das jetzt machen, kann man darüber sprechen, welche möglichen Einflussfaktoren gibt's. Aber auch da wissen wir dann ja nicht, auf was ist dieser Mann jetzt sensitiv. Und Ernährung hatten wir schon ein bisschen besprochen. Jetzt sprechen wir nochmal über das Gewicht. Hat das Gewicht einen Einfluss auf die Spermienqualität?
Das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Also es gibt eine gute Untersuchung, die auch immer zeigt, dass es eine Korrelation vor allem von diesem Bauchfett oder Bauchumfang zu der Spermienkonzentration gibt.
Und wie kann das sein?
Man hat immer, ich habe ein bisschen Fett, das ist kein Problem. Aber heutzutage weiß man ganz gut, dass Fett einfach Hormone bildet. Das ist ein endokrines Organ, also ein hormonbildendes Organ. Und Fettgewebe bildet neben vielen anderen Hormonen unter anderem auch weibliche Geschlechtshormone. Und wenn ein Mann zu viel Östrogen hat, das ist total normal, dass ein Mann Östrogen hat, aber wenn der Wert zu hoch ist, dann führt es häufig dazu, dass auch das Testosteron sinkt. Und wenn da eine Grenze unterschritten wird, dann ist einfach auch die Spermienbildung beeinträchtigt.
Okay, das heißt sozusagen, das Fettgewebe interagiert nicht direkt mit dem Hoden, sondern das Fettgewebe hat eine Funktion, wo es Hormone ausschüttet, die wiederum wirken auf die Hormonachse und das kann dann die Spermienproduktion genau so beeinträchtigen. Ja, okay.
Außerdem ist es so, dass man auch durch hohes Gewicht häufig auch Begleiterscheinungen hat, also wie das metabolische Syndrom, eine Insulinresistenz und das führt zu einer leichten chronischen Entzündung im Körper, was wieder so eine Art Stressreaktion ist und auch da entstehen dann Stressmoleküle, diese reaktiven Sauerstoffspezies, die zum Beispiel vorhandene Spermien schädigen können oder die Beweglichkeit zum Beispiel beeinflussen können.
Kannst du noch mal erklären, was das metabolische Syndrom ist? Und danach frage ich auch noch mal nach der Insulinresistenz.
Das metabolische Syndrom ist einfach ein bisschen ein Chaos, wenn man das so möchte. Mhm. Also der Körper reagiert nicht mehr so, wie man es erwarten würde. Das ist, hängt zusammen mit der Insulinresistenz. Kann man wahrscheinlich gar nicht getrennt betrachten. Es ist einfach so, unser Körper kann, das Insulin wirkt nicht mehr richtig, unser Körper signalisiert ständig Hunger, man hat ein anderes Hormongleichgewicht, das beeinflusst, wie wir essen, wie wir Fett anlagern und beeinflusst im Grunde fast jeden Prozess in unserem Körper.
Und kann man jetzt sagen, ab welchem Gewicht genau oder ab welchem BMI genau man auch ein metabolisches Syndrom hat oder ist das komplexer?
Ich finde es schwierig, da wieder komplette Grenzwerte zu setzen. Nicht bei jedem ist 5 Kilo mehr das gleiche Problem. Es gibt tatsächlich Menschen, die können ein bisschen mehr Gewicht haben, ohne irgendwelche Schäden davon zu tragen und sind total fit. Und es gibt Menschen, bei denen fällt es eher auf. Nicht jeder, der ein bisschen schwerer ist, hat unweigerlich eine Insulinresistenz oder ein metabolisches Syndrom. Aber auch das ist was, was man einfach im Auge behalten sollte, wenn man Übergewicht hat. Dass das nicht nur fürs Herz nicht gut ist und für den Kreislauf nicht gut ist, aber wirklich auch was mit den Hormonen macht und mit der Fertilität.
Ja, ja, und für die, die jetzt zuhören und denken, oh weia, ich habe da eine Baustelle, bitte geht nicht ins Internet und sucht euch die nächste Crash-Diät raus, weil wenn man mit so harten Methoden quasi den Körper zwingt, Gewicht abzubauen, setzt man wieder andere Stressprozesse in Gang. Und was super wichtig ist, wenn es um das Thema Ernährung und Gewichtsreduktion geht, ist, dass man guckt, was ist eine Veränderung, mit der ich morgen starten kann, die ich für immer beibehalte und sich so dann in langsamen Schritten quasi eine Treppe runterarbeitet. Aber wenn man halt nach der Rutsche sucht oder nach der Abkürzung, da gibt es ja total viele beeindruckende Videos online, wo Leute dann, was weiß ich, in 6 Wochen 15 Kilo abgenommen haben. Würden wir jetzt nicht so empfehlen.
Genau, das bringt im Grunde nichts. Also so eine radikalen Geschichten, auch Diätprodukte und irgendwelche Wundermittelchen bringen in der Regel gar nichts. Auch Ersatzstoffe, wenn man zum Beispiel nach einem Zuckerersatz sucht, der dann chemisch hergestellt ist, auch das kann unserem Körper unter Stress versetzen. Mangelerscheinungen, die im Rahmen von Diäten entstehen, sind genauso schlecht, wie wenn ich ein paar Kilo mehr habe. Also es ist immer das ruhig, ordentlich und gründlich anzugehen und sich wirklich, wenn man da ein Problem hat, Unterstützung zu suchen. Also man muss das nicht alleine machen. Es gibt genug Ärzte, die einen unterstützen. Auch der Hausarzt ist der erste Anlaufpunkt, zu sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte was für mich tun und dann das unter einer Aufsicht und einer Begleitung von einem Arzt zu tun.
Ja, ja, genau. Und ne, Lebensstil, wenn es dann zum Beispiel um Gewichtsreduktion geht, man kann sich da halt auch eine neue Baustelle aufmachen, wenn man das halt zu aggressiv macht, ne? Und ein gesunder Lebensstil, da haben wir ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, heißt halt, dass ich irgendwie mich ausgewogen ernähre. Du hast ja auch schon erklärt, im Prinzip jede extreme Ernährungsform wäre erstmal was, wo wir sagen würden, wahrscheinlich keine gute Idee, weil alles, was extrem ist, macht dem Körper Stress. Und mit Stress meinen wir jetzt nicht viele Termine oder so Arbeitsstress oder was man so kennt, ne? Also ihr habt ja zum Beispiel im Labor auch sehr eng getaktete Prozesse. Das ist auch ein Arbeitsplatz, der durch seine Arbeit stressige Situationen erzeugt. Aber mit dem Stress, der auf Zellen und auf Spermiogrammen vielleicht wirken kann, damit ist ja eben auch sowas gemeint wie eine extreme Ernährungsform oder Substanzen, die man zuführt. Oder wie ist es zum Beispiel mit Schlaf?
Schlaf ist ein großes Thema. Das wird nur lange Zeit vernachlässigt. Man sagt, ja, man soll ausreichend schlafen. Aber es ist nicht nur der ausreichende Schlaf, es muss ein guter Schlaf sein, ein erholsamer Schlaf. Aber auch zum Beispiel Schichtsysteme sind durchaus ein Problem. Einfach unser Körper hat so eine innere Uhr, so einen zirkadianen Rhythmus. Nicht jedes Hormon wird zur gleichen Tageszeit in gleichen Mengen ausgeschüttet. Und wenn man Schichtdienst macht, auch über viele, viele Jahre, dann ist der Körper immer wieder im Umbruch, immer wieder eine Umstellung. Wann ist Tag, wann ist Nacht? Und das führt natürlich auch dazu, dass unser Körper unter Daueranspannung ist. unter Dauerstress. Und immer in diesen Stressphasen, dann schüttet unser Körper eher Cortison oder Adrenalin aus. Das hat man auch, wenn man in so einer aktiven Prüfungszeit beispielsweise ist und sich aktiv auf was anderes konzentriert. Dann ist in diesem Moment die Fruchtbarkeit oder die Fortpflanzung nicht der Fokus vom Körper, sondern erstmal so, wie überstehe ich den Stress? Und wenn man das im Grunde ein Leben lang hat, durch Schichtdienste, durch Schlafmangel, dann kann das natürlich dazu führen, dass man konstant zu wenig oder vielleicht ja zu wenig beweglich Spermien bildet.
Ja, und hier ist auch wieder wichtig, das Wort kann. Auch hier ist die Sensitivität, die Empfindsamkeit gegenüber diesem Stressor ist unterschiedlich. Ich weiß das aus dem Studium noch, da wurden uns in Psychologie so verschiedene Beobachtungsstudien gezeigt, dass eben Menschen entsprechend ihrer Empfindsamkeit auf sowas wie Schichtdienst auch mit unterschiedlichem körperlichem Stress reagieren. Und es scheint Menschen zu geben, die haben in ihrer genetischen Veranlagung eine größere Anpassungsfähigkeit dieses zirkadianen Rhythmus, also jetzt mal runtergebrochen, wenn die ein Schichtsystem haben, wo sie irgendwie Tag, Nacht, früh, spät durcheinander haben, die stecken das ganz gut weg. Und du hast auch die Qualität des Schlafs angesprochen, die können relativ gut zu beliebigen Zeiten auch guten Tiefschlaf haben. Und dann gibt's leider andere Menschen, die sind empfindsamer darauf und die brauchen viel länger in der Umstellung und haben dann leider in der Menge insgesamt viel mehr schlechten Schlaf, weil sie länger für die Umstellung brauchen. Und auch da gilt halt wieder, was für einen kein Problem ist, wegzustecken, kann halt leider für den anderen ein Problem sein. Und da muss man dann schauen.
Genau so ist es. Aber es kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. Also was ich mit Anfang 20 gut tolerieren konnte, ja, kurze Nächte im Studium und ähnliches, das muss heutzutage oder jetzt, ist es ganz anders. Kann jetzt für mich ein Problem sein. Und so ist das auch, wenn man im Schichten arbeitet. Es kann sein, dass einen das Anfang 20 überhaupt nicht stört. Aber mit zunehmendem Alter kann das dann doch ein Problem machen.
Ja, die Hormonachse unterliegt ja auch einem, ich sag's jetzt mal ressourcenorientiert, Entwicklungsprozess. Man könnte auch sagen, einem Alterungsprozess, ne? Und auch, was unsere Gene anbetrifft, ist es ja so, dass Gene sind ja nicht, man darf sich das ja nicht so vorstellen wie ein Bauplan vom Architekten, der einmal gezeichnet ist und dann steht der schwarz-weiß fest, sondern Gene können ja auch an- und abgeschaltet werden. Und auch da gibt's ja über den Verlauf des Lebens eine Entwicklung, wo irgendwie Dinge passieren, so grob.
Genau, also natürlich, die DNA ist empfindlich. Sie kann zum einen tatsächlich kaputt gehen, also brechen, indem sie wird immer wieder kopiert, von Zelle zu Zelle weitergegeben. Und da können Fehler passieren, also zum einen in der Verteilung, aber auch beim Kopieren können einfach sowas wie Lesefehler entstehen, Brüche entstehen. Zum anderen gibt es aber auch epigenetische Modifikation. Das klingt jetzt total schwierig. Das sind aber im Grunde wie so kleine Schalter. Das sind Moleküle, die setzen sich auf die DNA und die bewirken, dass ein Gen entweder mehr oder weniger abgelesen werden kann, weil einfach die Struktur dichter gepackt ist beispielsweise. Dann kommt kein Enzym ran und die DNA oder das Gen kann nicht abgelesen werden. Und diese epigenetischen Modifikationen erwerben wir uns.
Ja, und da sind wir bei den erworbenen Faktoren, ne? Manche Sachen, die wir wirklich durch unser Verhalten beeinflussen und andere Dinge, die durch die Umwelt an uns rankommen.
Genau, das sind aber erworbene, also gerade diese epigenetische Modifikation, die merke ich bewusst nicht. Und das sind immer Sachen, die uns umgeben. Das sind aber auch Chemikalien, Weichmacher, Sachen, die in Lebensmitteln sind, in Produkten. Die kann man nicht auf einen einzelnen Fakt runterbrechen und sagen, oh, wenn ich jetzt das und das Produkt esse, dann habe ich ganz viele epigenetische Veränderungen.
Ja, oder zum Beispiel wissen wir das ja auch von Sonnenstrahlen. Die gehen ja auch in die Haut rein und interagieren mit den Zellen auf der DNA-Ebene. Und Sonnenlicht ist wichtig für uns. Wir brauchen UV-Strahlung für unseren zirkadianen Rhythmus, damit wir checken, wann ist Tag, wann ist Nacht. Viele wissen auch, dass Sonnenlicht uns hilft, Vitamin D zu bilden. Auch das ist total wichtig für unsere Gesundheit. Und trotzdem kann UV-Strahlung in den Zellen Krebs verursachen.
Genau so
ist es. Und so ist es, glaube ich, auch mit vielen anderen Dingen, ne? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man Forschung liest. Nicht alle Dinge sind halt dann so direkt zu verteufeln, sondern meistens ist es eine sehr schwierige.
Ja, es gibt diesen guten Ausspruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und so ist es bei allem. Und auch da spielt es wieder eine große Rolle, reagiere ich empfindlicher darauf oder reagiere ich weniger empfindlich? Häufig ist es zum Beispiel auch mit Arbeitsbedingungen, denen man unweigerlich irgendwelchen Chemikalien ausgesetzt ist, die man jetzt gar nicht verhindern kann. Auch das kann lange, lange Zeit folgenlos sein. Und irgendwann ist einfach so eine Grenze überschritten, wo dann zum Beispiel die DNA einen Schaden nimmt.
Ja, Und wenn du jetzt sagst, die DNA nimmt einen Schaden, meinst du dann damit, dass sozusagen schlecht gepackte DNA in Spermien verpackt wird oder sozusagen, dass die Ausgangs-DNA dieses Mannes, wo immer die Kopien erstellt würden? Also was kriegt da einen Schaden?
Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also beim Mann ist es so, es gibt Vorläuferzellen, die die Startzellen letztendlich sind für die Spermienbildung. Und da gibt es viele, viele Prozesse, die ablaufen müssen, dass das dort kopiert wird, die DNA verteilt wird. Häufiger ist es eher, dass es dann so Verteilungsschwierigkeiten gibt, also nicht die richtige DNA-Menge in den nachfolgenden Zellen an richtiger Stelle liegt. Es kann aber auch sein, dass im Rahmen dieser Spermienbildung irgendwo ein Bruch entsteht, weil immer wieder die DNA sich sammeln muss letztlich als Chromosom und dann wieder verteilt wird. Ich glaube, es ist weniger, dass die Vorläuferzellen sofort einen Schaden nehmen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der am Ende der Kette steht. Häufiger ist es, dass die Spermien, die schon vorhanden sind, die DNA tragen, dass dort was defekt geht oder kaputt geht oder dass die einfach empfindlicher sind auf Umwelteinflüsse.
Genau, weil die durchlaufen ja einen dreimonatigen Bildungs- und Reifungsprozess. Das heißt, die machen sozusagen 3 Monate lang alle Bedingungen mit, die im Körper vorherrschen. Und nicht, dass man sich das jetzt so vorstellt, man könnte irgendwie 3 Monate in einem Kloster sich abschirmen und dann hat man perfekte Spermien. So mein, ne, das, den Eindruck will ich jetzt damit nicht erwecken, aber die Spermien brauchen einfach 3 Monate lang gute Bedingungen, damit sie am Ende gut rauskommen können, so, ne?
Genau so ist es. Aber es ist nicht Start-Stopp. Also wir fangen jetzt nicht an mit der Bildung von Spermien und dann haben wir ganz, ganz gute Spermien und dann haben wir 3 Monate gar keine Spermien, bis neue nachproduziert sind. Also es ist schon so, dass das immer und immer wieder und kontinuierlich passiert und damit immer auch dieser Pool an Spermien wieder aufgefüllt wird. Aber auch wenn Spermien im Grunde gelagert werden, also das klingt jetzt basal, aber wenn zum Beispiel eine Karenzzeit, die Zeit der Enthaltsamkeit sehr, sehr lang ist, dann werden die Spermien ja im Grunde gelagert. Sie warten auf ihren Einsatz.
Die laufen ab, ne?
Die laufen ab. Also auch die haben eine Lebensdauer und irgendwann sind sie einfach nicht mehr funktional. Und nicht funktional heißt nicht unbedingt, sie sind alle sofort tot. Aber vielleicht können sie sich einfach nicht mehr gut bewegen. Mhm. Und irgendwann, klar, kommt der Punkt, wo das Spermium, was gebildet ist, was nicht gebraucht wurde, auch stirbt.
Ja, und ich sage das jetzt nochmal ganz einfach runtergebrochen. Das, was du gerade erklärt hast, heißt, man soll bitte nicht mehr als 5 Tage Spermien aufsparen. Also es könnte ja der Eindruck entstehen, super, ich mache keinen Solo-Sex und ich habe keinen Sex mit meiner Partnerin außer an den fruchtbaren Tagen im Monat. Bitte auf gar keinen Fall machen, weil dann passiert diese zu lange Lagerung und dann hat man eben auch viele sozusagen abgelaufene schon wieder Spermien als Mann in sich drin, die jetzt nicht mehr super funktionsfähig sind.
Genau so ist es. Also selten Sex ist nicht die Lösung. Ja, also nicht, ich warte lange, dann habe ich ganz viele Spermien. Das sehen wir auch in den Spermiogrammen. Eine lange Karenzzeit ist kein Vorteil. Aber auch eine kurze Karenzzeit oder eine sehr kurze Karenzzeit ist kein Vorteil.
Was sollte man nicht unterschreiten? Also wie lang sollte idealerweise die Zeit immer zwischen der Ejakulation sein?
Man gibt immer an, so 2 bis 5 Tage ist ideal. Nicht kürzer als 2 Tage. Aber auch das ist sehr individuell. Es gibt Männer, die bilden sehr, sehr schnell gute Spermien nach. Und es gibt Männer, die brauchen einfach, weil vielleicht weniger Vorläuferzellen da sind, ein klein bisschen länger. Oder weil die Produktion nicht so effektiv läuft. Und deswegen ist 2 Tage nicht für jeden Mann das Optimum. Das sieht man aber durch die Diagnostik oder wenn sie häufiger bei uns sind. Dann kann man so eine kleine Empfehlung geben. Aber in der Regel ist es so, wenn man kürzere Karenzzeiten hat, dann hat man sehr viele bewegliche Spermien. Aber die Gesamtanzahl ist einfach niedriger, weil noch nicht genug nachgebildet worden sind.
Ja, das ist super spannend, ne? Und für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, boah, meine Libido ist nicht so ausgeprägt, also Sex einmal die Woche ist für mich eigentlich okay, ne? Und dann, wenn die Partnerin zum Beispiel auf einer Geschäftsreise ist, kann ich auch mal 2 Wochen so aushalten. In der Kinderwunschzeit wäre es halt schon wichtig, dann zu gucken, dass man über Solo-Sex doch eine Ejakulation hat alle 5 Tage, um da eben gut im Rhythmus zu sein.
Genau,
ne?
Das ist das, was wir auch wirklich vor der Behandlung empfehlen. Ja. Einfach, dass wir wirklich gute, im Grunde frische Spermien, das klingt jetzt so basal, einfach zur Verfügung haben. Weil man kann auch nicht immer alles an den Spermien ansehen. Also nicht die Beweglichkeit oder die Anzahl spiegelt ja letztlich nicht immer wieder, wie geht es dem Spermium im Inneren? Also wie ist die DNA, wie gut oder wie befruchtungsfähig oder wie hoch ist das Potenzial für eine Befruchtung in dem Spermium?
Ja, und kannst du als Embryologin DNA von einem Spermium untersuchen und es dann noch verwenden?
Nein, das funktioniert leider nicht. Also es gibt natürlich Testverfahren, die man im Labor durchführen kann, wo man so ein bisschen Das nennt sich DFI, DNA-Fragmentationsindex, wo man gucken kann, wie viel DNA von dem Spermium ist im Grunde gebrochen. Aber jede Methode oder jeden Zusatztest, den ich im Labor anwende, bedeutet häufig einen Färbeprozess und eine Fixierung. Und dann ist das Spermium verbraucht. Es ist also weg, sodass ich es dann nicht mehr verwenden kann. Wenn wir jetzt ein Spermium verwenden wollen und wir das wirklich aussuchen, also nicht wie bei der IVF, wenn das die Natur macht, sondern im Rahmen zum Beispiel der ICSI-Behandlung, wenn wir es im Labor auswählen, dann gucken wir natürlich erstmal, dass wir ein bewegliches Spermium haben, weil es uns sofort signalisiert, ich bin am Leben, ich bin da.
Ja.
Und dann gucken wir so ein bisschen, wie ist die Morphologie, also die Form von dem Spermium. Man weiß durch Untersuchungen ganz gut, dass eine gute Morphologie, eine gute Form mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergeht, dass die DNA auch intakt ist.
Mhm. Ja, also sozusagen das gute durchschnittliche Aussehen des Spermiums gibt einen Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich einen ziemlich guten Bildungsprozess durchlaufen hat und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann befruchten kann.
So ist es. Aber leider ist das keine Garantie.
Ja, und jetzt gucken wir nochmal sozusagen nochmal tiefer ins Spermium rein. Ist auf der DNA, die ein Spermium mitbringt, festgelegt, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge wird?
Ja, das ist ganz spannend. Also das Geschlecht des zukünftigen Kindes entscheidet sich allein durch Spermium.
Aha.
Es gibt also im Grunde weibliche und männliche Spermien. Also wir haben ja 46 Chromosomen, das ist, glaube ich, so bekannt. Das sind 23 Paare und 22 davon sind Körperchromosomen, aber ein Chromosompaar ist das Geschlechtschromosompaar. Und eine Frau hat ein XX-Chromosom, also zwei identische, und ein Mann hat ein XY-Chromosom. Und wenn die Spermien entstehen, dann wird zum Teil das X verteilt auf zwei Spermien, aber auch das Y auf zwei Spermien verteilt. Und je nachdem, welches Spermium es letztlich schafft, in die Eizelle einzudringen, entscheidet sich dann, haben wir einen Jungen oder ein Mädchen.
Ah, und das kannst du aber im Mikroskop nicht erkennen.
Wenn das wäre schön, wenn die alle so kleine Schleifchen tragen würden und mir sagen würden, wer sie sind.
Ja.
Das kann ich nicht.
Ja, boah, das wäre aber auch irgendwie zu viel Verantwortung, wenn du dann wüsstest, die Leute wünschen sich irgendwas und so. Also ist eigentlich auch ganz gut, dass du es nicht weißt.
Das ist total,
ne?
In Ordnung.
Ja, ja.
Ja, so ein bisschen Natur und ja. Biologie ist schon okay.
Ja.
Wir müssen nicht alles wissen und nicht alles erreichen können.
Ja, und wie ist es mit anderen Eigenschaften, die jetzt nicht direkt ans Geschlecht gekoppelt sind, wie Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße, wo werden die festgelegt?
Die sind natürlich in unseren Genen kodiert und da kann keiner was dran ändern. Die geben wir einfach mit. Aber nicht jedes Spermium ist genetisch identisch. Also auch ein Mann oder wir alle bestehen natürlich aus dem Erbmaterial unserer Eltern. Wir haben also Chromosomen, die von der Mutter und von dem Vater kommen. Und letztlich, wenn sich die Keimzellen bilden, dann haben wir eine bunte Mischung aus Genen, die sowohl von Mutter als auch Vater stammen. Und je nachdem, welches Spermium es schafft, werden wir vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, haben blaue Augen, braune Augen. Aber daran können wir nichts ändern.
Mhm. Ja, und die Körpergröße ist wahrscheinlich nicht wie das Geschlecht ganz fest auf einem Chromosom kodiert, oder?
Genau so ist es. Es gibt kein, oh, das ist das Größengen oder so. Es ist häufig eine Vielzahl von Genen, die irgendwie einen Einfluss darauf haben. Und die Kombination natürlich, weil man die Gene der Eizelle nicht vergessen darf.
Ja, und natürlich, was so, also Haarfarbe und Augenfarbe jetzt nicht, aber Körpergröße als Beispiel jetzt nochmal, ist ja schon dann auch in der Nachfolge von Umweltbedingungen abhängig, weil wir ja wissen, dass zum Beispiel die Ernährungssituation da einen Einfluss drauf hat, wie groß letztendlich ein Mensch dann wird.
Die Genetik gibt immer nur so ein Grenz- oder ein Schwankbereich vor. Einfach, was ist unser Potenzial? Wie groß könnten wir werden unter idealen Bedingungen? Das ist genauso wie die Fertilität. Wie gut könnte unsere Fertilität sein? Wie lange könnte sie erhalten bleiben? Und die Umweltfaktoren zeigen dann so ein bisschen, was erreiche ich von dem Potenzial?
Mhm. Ja, super Stichwort. Wie lange könnte sie erhalten bleiben? In den Medien sieht man ja immer wieder Bilder und Darstellungen von Männern, die dann in höherem Alter noch ein Kind bekommen. Macht das Alter was beim Mann?
Also man hat ganz, ganz lange geglaubt, ja, ein Mann kann in jedem Alter absolut zeugungsfähig sein. Das liegt daran, dass es nicht wie bei der Frau so ist, dass die Eizellen eigentlich vor Geburt schon angelegt sind und dann sich im Laufe des Lebens verbrauchen, sondern ein Mann produziert ab der Pubertät, also ab dem Beginn der Hormone, kontinuierlich Spermien. Und das hört auch nicht auf. Also es ist nicht jetzt, oh, mit 50 hört die Spermienbildung auf. Was sich aber zeigt und was man jetzt wirklich auch gut untersucht hat, ist, dass es tatsächlich Alterungsprozesse auch beim Mann gibt. Also es betrifft zum einen die Drüsensekrete, die sehr wichtig sind fürs Ejakulat und für die Beweglichkeit der Spermien. Da zeigt sich schon ab 40, dass das Volumen vom Ejakulat einfach abnimmt, weil die Drüsen älter werden und nicht mehr so effektiv produzieren.
Und das heißt dann, ich habe quasi den Vorrat an Spermien, die gebildet wurden. Und dann muss ich das aber ja mit dem Ejakulat quasi rausschleudern. Dafür brauche ich mein Spermiensekret. Und wenn das halt von seiner Konsistenz dann nicht mehr optimal ist, habe ich einfach keinen optimalen Cocktail, so ungefähr.
Genau so ist es. Ne? Die Spermien sind ja in diesem Sekret eingebettet. Und wenn das zum Beispiel das Volumen weniger wird oder es wird visköser, also klebriger, dann kann man sich vorstellen, dass es als Spermium, wer sich bewegen will und um einem rum ist alles klebrig und zäh, dass das schwieriger geht. Und das führt zu einer Art Ermüdung oder beeinflusst einfach auch die Beweglichkeit der Spermien.
Mhm. Und ist das ein Effekt, der einzig und allein durch sozusagen körperliche Alterungsprozesse sich vollzieht? Oder ist es komplizierter, weil ein Mensch, der älter ist, hat auch schon mehr passiv geraucht, ist vielleicht ein bisschen übergewichtiger, weil ne, Gewicht nimmt ja eher im Verlauf des Lebens zu. Also wie verteilt sich das auch da wieder auf Lebensstil und tatsächlich wirklich nur Genetik?
Das ist nicht nur Genetik. Ich glaube, es ist überwiegend erworben und auch der Lebensstil. Es ist immer schwierig, Prozente konkret zu sagen, weil man nicht eine Fertilität auf ein, zwei Faktoren reduzieren kann. Aber man sieht zum Beispiel häufiger oder kontinuierlicher Alkoholkonsum. Dieses tägliche Feierabendbier über viele Jahre hinweg führt tatsächlich auch dazu, dass die Drüsensekrete visköser werden und dass weniger produziert wird an Sekret. Und das ist was, was man doch beeinflussen kann.
Ja, und es ist auch interessant, was du sagst. Hier geht es jetzt nicht um den Alkoholiker, der sich einen halben Kasten jeden Abend reinzieht, sondern du sagst eben kontinuierliches Feierabendbier über, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte. Ne? Wenn ich damit vielleicht, ich mache jetzt mal ein paar Klischees, jetzt mal angenommen, ich habe einen Handwerksberuf gelernt und da ist das in der Kultur so drin und ich fange mit 16 damit an und habe das, bis ich 36 bin, ziemlich kontinuierlich gemacht, dann kann es halt sein, je nach Empfindsamkeit, dass ich dann möglicherweise betroffen bin.
Genau so ist es. Das kann sein. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ein Mann, der erst Ende 30 ist beispielsweise, genauso wenig Ejakulatvolumen hat wie ein Mann, der über 60 ist. Mhm. Also allein die Zahl, die im Ausweis steht oder was das Alter uns sagt, gibt keinen Hinweis darauf, wie habe ich bis dato gelebt oder wie verhält sich es tatsächlich mit meiner Fertilität.
Mhm. Und ich glaube, die total super erwünschte Lösung von vielen Menschen wäre dann super, ich bestelle im Internet irgendein Mikronährstoffpräparat. Kann man mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln sowas zurückdrehen?
Ja, zurückdrehen ist immer schwierig. Hm. Also man kann es sicherlich optimieren, aber je nachdem, wie groß der Schaden ist, der schon angerichtet ist, kann man nicht jeden Effekt zurückdrehen. Solange es nur ein Ungleichgewicht im Hormonsystem ist, dann kann ich natürlich mit guter Ernährung, Sport, anderem Lebensstil tatsächlich was tun. Wenn es aber dazu führt, dass ich früher schwere, illegale Drogen konsumiert habe und es einen Gewebsschaden tatsächlich gibt, also einfach die Zellen, die Hormone bilden oder die Spermien bilden, nicht mehr funktionieren, das Gewebe einfach nicht mehr funktionsfähig ist, dann kann ich auch mit einem Wundermittelchen nicht wieder zurückdrehen.
Ja, und auch da ist wieder wichtig, was wir kurz angesprochen hatten. Das kann man halt vielleicht mal probieren, 3-4 Monate und am Anfang ein Spermiogramm machen, dann nach 3-5 Monaten vielleicht nochmal eins. Aber wenn dann auch nicht eine super Besserung eingetreten ist, dann hat es wahrscheinlich nicht so viel Wert zu sagen, man probiert das jetzt nochmal ein Jahr und wartet die ganze Zeit.
Das ist richtig. Man sollte sich dann wirklich Unterstützung suchen. Und wir haben ja unsere Patienten, betreuen wir ja häufig und lang und haben nicht nur ein Spermiogramm. So sieht man auch so ein bisschen den Verlauf und so ein bisschen den Trend. Und selbst wenn vielleicht weniger Spermien vorhanden sind, kann ich mit einer guten Lebensweise die Spermien, die vorhanden sind, einfach optimieren. Einfach auch das Fertilitätspotenzial oder das Befruchtungspotenzial von diesen Spermien etwas verbessern.
Ja, und warum ist es denn überhaupt so, dass bei Männern diese Schwankungsbreite im Spermiogramm so groß ist?
Ja, das ist total normal. Also ist nicht jedermann gleich, das ist der eine Punkt. Und zudem ist es einfach so, man gibt viele, viele Faktoren, die dazu beitragen. Gerade auch zum Beispiel die Karenzzeit, was wir schon besprochen haben. Das ist einer der häufigsten Faktoren. Aber auch wenn ich vor kurzem eine Infektion, eine Erkrankung hatte, zum Beispiel mit Fieber, dann führt das dazu, dass die Spermien kurz eingeschränkt sind. Aber das sind alles Effekte, die sich relativ schnell und gut wieder erholen können.
Ja, genau. Und diese Infekte sind auch etwas, was wir jetzt hier, wenn wir nochmal unsere Kategorien angucken, wir sprechen ja über den Unterschied Gene und Lebensstil. Auch diese Infektionen, würden wir sagen, das gehört zu den erworbenen Problemen. Ne? Das ist ja dann etwas, was durch die Umwelt an mich rangekommen ist. Dann hatte ich vielleicht ein Virus. Ne? Von Covid kennen das alle. Vielleicht hatte ich hohes Fieber oder einen Entzündungsprozess, der dadurch ausgelöst wurde. Dann ist das Spermiogramm mal schlechter und das kann sich aber erholen.
Genau, das ist total normal. Das durchleben wir alle. Wir können da nichts dafür. Infektionen gehören zu unserem Leben. Eine Grippe, Fieber gehört immer dazu. Aber das sind alles Sachen, die eher so einen kurzfristigen Effekt haben. Dann bin ich in diesem Monat, wenn die Frau vielleicht ihre fruchtbaren Tage hat, ist das Spermiogramm vielleicht nicht ganz ideal. Aber das ist kein Problem. In der Regel erholt sich das recht gut. Es werden ja immer wieder Spermien nachproduziert und die, die halt durch das Fieber einen Schaden genommen haben, sind dann irgendwann weg und stellen gar kein Problem mehr dar.
Genau. Und um diese ganzen Schwankungen abzufangen, sagt man ja eben, dass wenn jetzt die Frau in der Partnerschaft über 35 ist, sollte man nach 6 Monaten, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, ärztliche Unterstützung aufsuchen. Wenn die Frau jünger als 35 ist, kann man auch 12 Monate warten. Aber so werden eben auch diese ganzen Schwankungen, sage ich mal, ein bisschen abgefangen vom Behandlungssystem, dass man dann anfängt zu gucken, was könnte denn los sein. Und es geht ja nicht gleich, wenn man in die Kinderwunschklinik geht, mit einer künstlichen Befruchtung los, sondern erst mal mit Diagnostik, um dann zu schauen, kann dieses Paar schwanger werden, wenn sie zu Hause weiter Sex haben, oder ist jetzt hier eine Einschränkung auch zum Beispiel vom Hormonsystem in so einer starken Weise gegeben, dass man jetzt erstmal behandeln muss, bevor man das weiter probiert.
Genau so ist es. Eine Kinderwunschklinik fängt nie mit dem Äußersten
ja.
der Therapiemöglichkeiten an. Na, letztlich sind sie erstmal da, es ist ein Prozess. Und ein Spermiogramm ist eine Momentaufnahme, ist ein Befund an diesem Tag. Das sagt noch lange nichts davon aus, ob es ein grundlegendes Problem gibt. Das heißt, man darf sich von einem Spermiogramm jetzt, was vielleicht nicht ideal ist, nicht gleich entmutigen lassen. Erst wenn man das wiederholt hat und sich wiederholt zeigt, okay, es sind vielleicht zu wenig Spermien, dann könnte man vermuten, dass wirklich ein Problem vorhanden ist.
Genau, und beim AMH-Wert, der ja die Verfügbarkeit der Eizellen von Frauen anzeigt, ist es halt leider eher unwahrscheinlich, dass wenn jetzt eine Frau da einen super niedrigen Wert zurückbekommen hat, dass man jetzt einfach 3 Monate später nochmal einen Test macht und plötzlich ist der Wert höher. Und diese Variabilität ist einfach beim Spermiogramm viel höher als beim AMH-Wert.
Genau so ist es. Es ist einfach so, dass die Eizellen sich verbrauchen und ja, wenn irgendwann die Reserve erniedrigt ist, also weniger Eizellen vorhanden sind, dann kann die sich leider nicht mehr erholen. Aber beim Mann ist es natürlich was anderes. Da einfach Spermien immer wieder produziert werden, kann sich einfach ein schlechter Befund aufgrund von Stress, Schlafmangel, Infekt wieder erholen. Aber auch da sollte man einen Blick drauf haben. Deswegen machen wir nicht nur ein Spermiogramm, nicht nur einen Befund. Wenn sich wirklich zeigt, es ist immer zu wenig Beweglichkeit zum Beispiel vorhanden, dann sollte man nicht so lange warten. Dann sollte man einfach die Unterstützung und die Hilfe in Anspruch nehmen, die es gibt.
Ja, und jetzt vielleicht noch mal ein kurzer Schlenker zurück zum Gewicht. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht angesprochen. Heißt jetzt, wenn Gewicht ein Problem ist, und über das Fettgewebe haben wir ja auch gesprochen, muss jemand schlank und normalgewichtig werden, damit das besser wird?
Nein, sicherlich ist dann einfach eine bewusstere Ernährung, vielleicht minimale Veränderungen, einfach ich gehe mal die Treppe oder ich gehe abends eine Runde mehr spazieren, kann schon was bewirken. Aber es gibt tatsächlich auch Männer, die absolut normalgewichtig sind, die auch Einschränkungen haben, von denen sie zum Beispiel gar nichts wussten.
Ja, genau. Und das ist auch mein Kenntnisstand, dass es viele Menschen gibt, sowohl bei Frauen, weil da spielt das Übergewicht für die hormonelle Steuerung ja auch eine Rolle, als auch bei Männern, wo dann eine Gewichtsreduktion von 5-10% schon ein gutes Ergebnis bringt. Und jetzt kann jeder kurz mal rechnen, wie viel wiege ich, was heißt das, wenn ich 5-10% abnehme. Das sind nämlich dann nicht mehr so die super krassen Kilozahlen. Also 20 Kilo, das wären 10% bei einem Menschen, der 200 Kilo wiegt. So viel wiegen nur ganz, ganz, ganz wenige. Das heißt, bei den meisten sind es viel geringere Mengen, die abgenommen werden, und dann hat man schon eine Verbesserung des Stoffwechsels. Und oft passiert auch eine Verbesserung des Stoffwechsels schon, wenn die ersten Umstellungen umgesetzt sind, und Gewichtsverlust dauert dann oft noch viel länger. Aber meine Ernährung umstellen und meine Bewegung vermehren, das kann ich ja ab morgen, und dann habe ich vielleicht schon nach 4-6 Wochen Effekte. Da möchte ich jetzt echt nochmal das Ermutigungsfähnchen schwenken, ne, für diejenigen, genau wie beim Rauchen, die vielleicht viele Abnehmversuche schon hinter sich haben, nochmal vielleicht einen neuen Versuch zu starten mit, ne, weniger Brechstange, mehr Langzeitperspektive, hoffentlich auch Sachen, die Spaß machen, und wie du auch gesagt hast, Katrin, ärztliche Begleitung, um dann auch gut zu gucken, kann das der Stein der Weisen sein für diese Personen, um dann zum Beispiel zu Hause eine Schwangerschaft zu erzielen, oder braucht man parallel trotzdem Kinderwunschbehandlung?
Was ich aber gerne noch sagen will, ist nicht, dass Männer dann enttäuscht sind und sagen, ja, jetzt habe ich 5-10% Gewicht verloren. Ich hatte vorher 13 Millionen Spermien, jetzt habe ich vielleicht 15 Millionen Spermien pro Milliliter. Und es ist gar nicht so viel besser geworden. Das zeigt sich manchmal gar nicht. Nicht alles kann ich an Zahlen beschreiben. Aber vielleicht ist die Befruchtungsrate besser geworden bei der Kinderwunschbehandlung. Oder vielleicht bleibt die Frau einfach auch gut schwanger. Weil auch der Mann und die Spermien und die Genetik, die die Spermien mitbringen, haben Einfluss zum Beispiel auf Fehlgeburten oder Frühgeburtsrisiko. Und da kann ich manchmal mit so kleinen Veränderungen vielleicht einfach in dieser Hinsicht was verändern, was ich jetzt nicht an einem Zahlenwert festmachen kann.
Ja, und da haben wir auch keine Messmethode, dass man jetzt sagen könnte, ne, wir haben ja in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen, was beim Spermiogramm alles gemessen wird. Und du hast es jetzt hier vorhin auch nochmal gesagt, du kannst jetzt nicht ein Spermium in der DNA analysieren und es dann noch verwenden. Das heißt, genau, so das ist immer so eine Art statistischer Versuch, den diese Person macht, dann zu sagen, cool, ich überlege mir Faktoren in meinem Lebensstil, wo ich eine gute Chance habe, dass die positiv auf meine Spermien wirken und ich setze die um. Es gibt aber nicht ein Testverfahren, wo man dann schwarz-weiß sagen kann, ne, gut gemacht, schlecht gemacht, sondern es ist auch eine Investition in sich selbst und mehr Gesundheit.
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall in die Zukunft. Und das ist auch vielleicht was, was man als Paar zusammen machen kann, zu sagen, ja, wir wollen unsere Fertilität optimieren, indem wir ein bisschen besser auf uns aufpassen und ein bisschen besser mit uns umgehen. Und dann kann das durchaus Erfolge haben, auch wenn ich es einfach nicht an Zahlen direkt so ermitteln kann.
Ja, und hoffentlich ist es auch so, dass selbst wenn man kein Baby bekommt, es gibt ja leider Menschen, die auch trotz allem dann kein Baby bekommen, auch trotz aller Reproduktionsmedizin, dann ist es hoffentlich trotzdem ein gutes Investment in sich selbst und die eigene Gesundheit und etwas, was man Gutes für sich und sein Leben tut. Und auch wenn dann vielleicht kein Kind da ist, man trotzdem mit diesen Veränderungen ein besseres Leben hat.
Also, natürlich, klar. Also es ist ja nicht nur alles auf die Fertilität oder auf die Fortpflanzung ausgerichtet. All diese Faktoren führen zu einem allgemein besseren Wohlbefinden.
Ja, ja. Das finde ich ein total tolles Schlusswort. Heute ging es ja nochmal intensiv um die Spermien und wir haben darüber gesprochen, dass vieles nicht durch die Gene bestimmt ist. Wir haben super gut erklärt, was der Lebensstil und die erworbenen Faktoren sind und wo es Spielraum für Verhaltensveränderungen gibt. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.